Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schön, dass ihr dabei seid. Ich stelle euch inspirierende Menschen vor, die mit Mut, Offenheit und Kreativität unser Staatswesen transformieren. Ganz nach dem Motto: Wir sind der Staat. Heute zu Gast ist Margareta Büding-Fesel, Präsidentin der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, kurz BLE. Sie verbindet fachliche Tiefe, Verwaltungshintergrund und moderne Führung auf eine Weise. Ja, ich würde sagen, in staatlichen Institutionen ist das selten so sichtbar in dieser Reihenform. Es hat mich sehr begeistert, als ich sie kennengelernt und mal das erste Mal gesprochen habe. Schon auf ihren LinkedIn-Beiträgen merkt man das richtig. Da ist etwas mehr dahinter. Und was mich heute besonders interessiert, ist ihr Weg. Also von der klassischen Verwaltungslaufbahn in eine Spitzenfunktion, etwas, was sich ja vielleicht auch jeder wünscht, da werden wir auch auf den Zahn fühlen, wie man sowas schafft, so eine tolle Karriere. Aber auch die Frage nach innerer Haltung, ihr wisst, das ist mein Lieblingsthema, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, konkret in Führung und Verwaltungskultur zu etablieren. Und das kann eben nicht jeder. Herzlich willkommen, Margareta Büding-Fesel, in meinem Podcast Let's Start.
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, liebe Frau Bosch.
Ich bin total gespannt, wie Ihr Werdegang war. Sie haben ja ganz normal als Referentin in der Behörde angefangen und sind jetzt Präsidentin. Das ist natürlich eine unglaubliche Karriere.
Also ich habe nicht in dieser Behörde als Referentin angefangen. Ich habe als Referentin in einem Verlag angefangen, dem AED-Infodienst, der als Zuwendungsempfänger aber schon in diesem Ressort hing. Das heißt, seit 2001 habe ich mit allen Ministerinnen und Ministern dieses Ressorts zusammengearbeitet, also Ernährung, Landwirtschaft. Das war immer mein Thema. Aber dieser Verlag wurde eben Anfang 2017 in diese Behörde integriert. Und als ich mit diesem aufgelösten Verlag und all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Behörde reingekommen bin und mir damals jemand gesagt hätte oder mich gefragt hätte, könnten Sie sich auch vorstellen, hier Präsidentin der BLE zu werden, hätte ich, glaube ich, dankend abgewunken und gesagt, ah, nee, das traue ich mir noch nicht zu oder das traue ich mir nicht zu. Ich habe dann 6 Jahre lang als Abteilungsleiterin, also für diesen Verlag wurde unter anderem eine neue Abteilung, Bundeszentrum für Ernährung, eingerichtet. Ich habe dann 6 Jahre lang als Abteilungsleiterin dieses Bundeszentrum für Ernährung geleitet und die BLE dabei kennen und schätzen gelernt, vor allem in einem sehr guten Zusammenspiel, in einem engen Austausch mit dem damaligen Präsidenten. Denn die BLE ist eine ausgesprochen vielfältige Behörde und was mich hier in der BLE immer wieder besonders begeistert, das sind die vielen engagierten, hochmotivierten Menschen, die für ihre Themen, für Ernährung, für Landwirtschaft, für ländliche Räume, für Fischerei brennen und die wirklich Freude an ihrer Arbeit haben. Und ich habe natürlich 2017 dann auch, weil ich ja schon bis dahin viel gelernt hatte, viele Veränderungen auch im Miteinander der damaligen Leitungsebene angestoßen. Ich kam ja von außen. Ich habe dann gesagt, haben wir das, können wir das so, müssen wir das so machen? Habt ihr das immer so gemacht? Können wir nicht was anderes machen? Ich habe dann mit meiner neuen Abteilung zum Beispiel einen Organisationsentwicklungs- und Teambuilding-Prozess angestoßen. Und durch das, was ich da gemacht habe, habe ich eine andere Abteilung neugierig gemacht. Ach, interessant, Organisationsentwicklung. Wir machen das auch mal. Und als ich dann Ende 22 vor der Frage stand, können Sie sich vorstellen, Präsidentin zu werden, da habe ich zwar kurz geschluckt und nachgedacht, ob ich mir das wirklich zutraue, aber ich hatte ja letztlich in 25 Jahren, also bis heute sind es 25 Jahre Leitungs- und Führungserfahrung, hatte ich, das nenne ich immer meinen Methoden- und Kompetenzrucksack. Ich hatte so einen gut gefüllten Rucksack, auch in den Jahren der BLE ist dieser Rucksack weitergefüllt worden. Und der hilft mir jetzt noch täglich dabei, die aktuellen Herausforderungen zu meistern. Also das war so das eine. Ich habe geschluckt und überlegt. Aber was mir auch immer in meinem Leben passiert sind, dass an solchen entscheidenden Zeitpunkten, auch bei dieser Frage, können Sie sich vorstellen, Präsidentin zu werden, da gab es immer Menschen, die mir gesagt haben, boah, du schaffst das, du kannst das. Und dann bin ich letztlich meinem Bauchgefühl gefolgt im Sinne, ja, so diese Haltung, ich kann das, ich traue mir das zu, ich muss das nur noch lernen. Ne? Also das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man, ob man das wirklich kann, erst weiß, wenn man es macht. Und mit dieser Haltung bin ich dann in die BLE-Präsidentschaft reingegangen.
dass sie diesen Mut immer wieder hatten, auch Dinge anzusprechen, konstruktiv anzusprechen, dass sie auch Sichtbarkeit hatten bei entscheidenden Personen und da eben nicht mitgeschwommen sind. Ich sage immer so, wir sind oftmals in der Behörde, es ist oftmals so, dass viele wie die Sonnenblümchen die Köpfchen recken nach da, wo es irgendwie gerade interessant ist, aber dass man dann trotzdem nicht den Mut verliert und sagt, ach, ich sehe da was und wollen Sie das hören? Und das kombiniert, und das finde ich so erstaunlich bei Ihnen, wirklich kombiniert mit der Fähigkeit, da werde ich nicht müde, das immer wieder zu sagen, mit der Fähigkeit, das auch konstruktiv einzubringen. Weil es reicht nicht, dass man Dinge sieht. Es reicht auch nicht, dass man mutig ist, wenn man sich um Kopf und Kragen redet. Ich habe das alles ausprobiert. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Nicht schön. Vielleicht, dass Sie noch mal ein bisschen erzählen, wie genau Sie das gemacht haben. Also wo haben Sie diese Fähigkeiten eingesetzt? Vor allen Dingen, wenn Sie Vorgesetzte hatten. Das ist ja oftmals gar nicht so leicht, ja?
Also ich habe auch viele Fehler gemacht. Also ich habe lange gebraucht. Ich bin ja Ende 2001, habe ich meine erste Führungsposition übernommen als geschäftsführender Vorstand dieses Verlages. Da bin ich von der Mitarbeiterin zur Chefin geworden, von rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und da habe ich lange gebraucht, mich von meiner fachlichen Arbeit zu trennen und wirklich in diese Führungsverantwortung zu gehen. Also ich habe da viele Dinge gemacht, wo ich im Nachhinein rückblickend sage, oh Gott, was hast du da gemacht? Ich habe wirklich einige Schleifen gedreht. Ich habe, denke ich, einiges hätte ich anders machen müssen. Und ich glaube, das braucht man auch, diese Lernerfahrungen. Was hat geklappt? Und ich lasse mich auch immer wieder beraten und motivieren. Und wir hatten Ende 2010 dann einen Organisationsentwicklungsprozess. Und da habe ich unglaublich viel gelernt. Und das hat mir auch geholfen, dann in dieser Zeit, in diesen 16 Jahren als geschäftsführender Vorstand, dann schon zu sagen, ich bin sattelfest in Sachen Führung und Organisationsentwicklung. Und dieser Rucksack hat mir dann auch geholfen, in der Behörde mit dem damaligen Leitungsteam, mit dem Präsidenten, dann gut umzugehen und mich auch einzubringen. Nicht indem ich gesagt habe, das ist komisch und das läuft falsch, sondern ich habe sehr konkrete Vorschläge, wie wir was machen können und wie wir was auf den Weg bringen können.
Das ist sehr interessant, dass Sie konkrete Vorschläge gemacht haben, weil das ist auch oft ein Punkt. Ich sage immer, gute Ideen zu haben in der Verwaltung kann gefährlich sein, wenn man nicht weiß, wie man es richtig adressiert. Und da Sie jetzt auch vom Fach sind, also Sie kennen sich ja auch mit so kleinen Tools sehr gut aus. Jemand anders würde schon gar nicht verstehen, worauf ich hinaus will, aber Sie wissen, worauf ich hinaus will. Können Sie es wirklich ganz konkret machen? Also muss nicht unbedingt mit Beispiel sein, aber sehr gerne mit. Aber ganz konkret machen, wie, wenn Sie jetzt unseren Zuhörenden einen Tipp geben müssten, man hat eine gute Idee. Wie stellen Sie es dar? Ich habe eine gute Idee und alle müssen es toll finden oder aufs Detail kommt es an?
Also erstmal, also das sind so meine Erfahrungen als Abteilungsleiterin in der Behörde gewesen. Erstmal ist es wichtig, überhaupt erstmal den Mut zu haben, Dinge hinterfragen und anzusprechen, auch wenn es unbequem ist. Da hatte ich dann so die Erfahrung gemacht, ja, wir sind da schon auf Unverständnis gestoßen, aber fragen Sie auch noch mal nach. Vielleicht hören die Verantwortlichen ja auf Sie. Und das habe ich dann einfach gemacht. Und mein Tipp ist dann zu sagen, wir gehen mal auf die Metaebene. Wir gehen mal vom Fachlichen weg auf die Metaebene und schauen uns an, wie arbeiten wir denn hier zusammen? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Oder dass man spiegelt und sagt, ich beschreibe Ihnen jetzt mal, wie etwas bei einer Mitarbeiterin angekommen ist. Also das habe ich immer wieder mit meinen Vorgesetzten gemacht, dass ich so versucht habe, das neutral und sachlich zu spiegeln und zu beschreiben. Und dann aber auch eben, wie gesagt, mit konkreten Vorschlägen und Ideen anzukommen, wie man Besprechungen anders gestalten kann, wie man Leitungsklausuren anders dann auch durchführen kann. Und das ist sehr wichtig. Und dazu braucht es eben, wie Sie auch schon richtig sagten, methodische Kompetenzen eben zur Gestaltung von Gruppenprozessen, auch zur Lösung von Konflikten. Also auch, ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt, wenn ich ein Team habe, was einen Konflikt hat, wie gehe ich damit um, wie spreche ich das an, wie begleite ich das oder auch kleine Tools, um Workshops mit großen oder kleinen Gruppen zu machen. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, so in dieser Haltung, einmal, dass Fehler großartige Lernchancen sind. Was mal schiefgegangen ist, kann man super analysieren, okay, wie schaffen wir das denn, dass wir uns besser weiterentwickeln? Oder ich habe auch gelernt, dass Konflikte, wenn man das richtig bearbeitet, ein enormes Potenzial haben für Weiterentwicklung und Zusammenarbeit.
Also ich glaube, das Ziel ist nicht unbedingt, man bringt etwas vor und man erwartet, dass sofort alle begeistert sind.
Nein, 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 nein.
Ich glaube, das ist der
Das,
Kern,
ja.
richtig? Habe ich das? Können Sie da
Ja.
noch mal reingehen?
Was bei mir ganz am Anfang, als ich 2010, 11, 12 anfing, diese Orga-Entwicklung im Verlag zu machen, was für mich ein totales Aha-Erlebnis war, war das Haus der vier Zimmer von Claes Janssen. Also da geht es darum, wie reagieren Menschen, wenn ein Veränderungsprozess, eine Veränderung auf sie zukommt. Die erste Reaktion von Menschen, die sich an ihrem Schreibtisch in ihren Verhältnissen eingerichtet haben, wenn sie es auch nicht gut finden, aber sie wissen, wie es von A nach B geht, mit wem sie zu tun haben und haben sich darauf eingestellt. Und wenn ich jetzt sage, wir verändern etwas, wir verändern die Teams, wir verändern die Strukturen, die Organisation, dann sind Menschen immer erstmal verunsichert und haben Angst und leugnen das erstmal und dann sind sie so im Keller der Unsicherheit und dann braucht es eine gute Begleitung, damit sie da auch wieder rauskommen in die neue Struktur, in die neue Organisation. Und ich habe gelernt, dass es kein Fehler der Führung ist, dass Menschen verunsichert sind in solchen Prozessen, denn es ist neuronal gesehen völlig normal, dass Menschen in neuen Strukturen erstmal verunsichert sind, bis sie dann oder in Veränderungsprozessen verunsichert sind, bis sie dann gemeinsam an einer neuen Struktur arbeiten. Man muss die Menschen natürlich gut mitnehmen. Und das, was ich tun kann als Führungskraft oder als Facilitator, das kann ich gleich auch noch mal mehr beschreiben, ist, dass die Menschen nicht zu lange in dieser Unsicherheit verharren und auch nicht zu tief im Keller sind. Also das habe ich wirklich total verinnerlicht. Und von den damaligen Akteurinnen und Akteuren, wenn ich denen sage, sitzt du wieder im Keller, dann haben die dieses Bild mit den vier Zimmern vor Augen. Das finde ich so faszinierend, dass es so bestimmte Methoden oder Tools gibt, die so wunderbar Dinge erklären können. Und ich habe es hier bei mir hinten an der Wand hängen, dieses Vier-Zimmer-Haus. Und manchmal, wenn irgendwas kommt, dann stellen wir uns davor und sagen, wo bist du gerade? Bist du im Keller oder vielleicht noch tiefer? Und wie kann ich dir helfen, da wieder rauszukommen? Oder was kann ich tun? Und das ist total faszinierend.
Spannend. Also erstens kannte ich auch nicht. Ich lerne ja immer was bei meinen Gästen. Also ich kann jedem nur raten, einen Podcast zu starten und einfach über die Dinge zu sprechen, die dich interessieren. Dann kriegst du ganz viel raus. Und vor allen Dingen macht das auch total Spaß, das aus der Praxis zu hören. Also wir verlinken das Vier-Zimmer-Haus. Also manchmal traut man sich ja nicht aus seiner Amtsrolle, wenn man jetzt auch einen prall gefüllten Rucksack hat, so wie Sie, aus dieser Amtsrolle so schnell in diese Facilitator-Rolle zu switchen. Gerade wenn Sie repräsentieren ja auch eine Behörde, Sie können jetzt nicht irgendwie Ihr Gegenüber fragen, vor allen Dingen, wenn es die gleiche Ebene ist. Wie können Sie diese Rollen, diesen Rollenflow, wie kriegen Sie den hin?
Das ist eine ziemliche Herausforderung. Ich habe ja mit meiner Abteilung damals Organisationsentwicklungsprozesse gemacht. Da hatte ich einen externen Begleiter, einen externen Facilitator, weil sowas kann und sollte man nicht alleine moderieren. Aber ich habe viele kleinere Prozesse moderiert oder auch Open Space Workshops mit meiner Abteilung gemacht. Und das ist schon eine Herausforderung zu überlegen, bin ich jetzt der neutrale Facilitator, der Prozessbegleiter oder sage ich etwas mit dem Hut der Präsidentin? Und da ist es ganz wichtig, wenn man etwas sagt, auch klar zu sagen, jetzt bin ich Moderatorin und jetzt bin ich Präsidentin. Also das muss man klar trennen und ich überlege sehr gut, welche Prozesse ich selber moderiere und welche Prozesse ich erfahrenen Prozessbegleitern, Facilitatoren überlasse und dann wirklich in meiner Rolle als Präsidentin Teilnehmerin bin und mit einbezogen werde, aber nicht selber den Moderationshut aufhabe. Also das ist ein Shift, der sehr herausfordernd ist. Und aber das hat auch was mit der Art und Weise zu tun, was Facilitation überhaupt ist. Oder ich bezeichne mich sehr, sehr überzeugt als Facilitator, weil Facilitation ist mehr als nur eine Moderationsmethode, die Menschen oder Gruppen bei Prozessen und Entwicklungen hilft, sondern Facilitation ist auch eine Denk- und Lebensschule, die letztlich auch die Werte hat, die sich auf das gesamte Leben anwenden lassen. Also ich würde schon sagen, das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber Facilitation hat schon mein Leben verändert und mir auch den Mut gegeben, große Herausforderungen jetzt wie auch diese aktuelle Position als Präsidentin anzunehmen. Und das Spannende dabei ist, deswegen finde ich, dass es auch so hervorragend zu uns in der Verwaltung passt. Einmal lädt Facilitation Menschen dazu ein, gemeinsame Dialogprozesse zu machen, miteinander reden und zuhören, sich wirklich wertschätzend und aufmerksam zuhören. Das habe ich natürlich auch von meinem ersten Tag an in der Behörde als Abteilungsleiterin in der Blee gemacht und vorgelebt. Und dann wurde so neugierig geguckt, was macht denn dieser bunte Vogel da in unserer Verwaltung? Dann ist Facilitation aber auch ein Handwerk, bei dem es um bestimmte Werkzeuge geht, die eben, das ist mir immer ganz wichtig, Partizipation und ein gutes Miteinander ermöglichen. Ich frage immer jeden nach seinem Beitrag. Und ein Facilitator bringt eben auch Prozess- und Methodenkompetenz ein, um Entwicklungen gut zu begleiten. Und Facilitation ist eine ganz wichtige Führungskompetenz. Und ich würde sagen, jede Führungskraft sollte auch ein guter Facilitator sein. Und deswegen konnte ich auch in meiner Zeit hier in der BLE als Abteilungsleiterin meinen Präsidenten davon überzeugen, dass ich eben dieses professionelle Facilitator-Curriculum über 3 Jahre hinweg dann auch durchführe als dienstliche Fortbildungen, weil ich dann ganz viel mitgenommen, ganz viel gelernt habe, was ich auch hier in die Behörde einbringen konnte.
Spannend, dass Sie das so auf den Punkt bringen mit einem Begriff. Extrem spannend, weil ich bisher immer nur viel höre von New Work und Design Thinking und so weiter. Und da hat mir immer etwas gefehlt, aber das ist ja immer so, ne, dann kann man jetzt tausend über Methoden sprechen. Deswegen wäre es mir nochmal wichtig, mit Ihnen dann nochmal auch an die Zuhörenden auch gerichtet zu sagen, weil viele sind hier in der Community, die haben schon ganz viel gemacht. Und Sie haben ja auch schon viel gemacht. Es gibt nicht das eine, richtig. Es sind ja alles Aspekte von einem großen Ganzen. Und dann landet man tatsächlich bei dieser Haltung. Und ich bin dankbar, dass Sie das Wort esoterisch ausgesprochen haben. Das heißt, man sagt, ach, Dorit, bei dir ist so ein bisschen esoterisch. Wo ich so sage, ja, kann man so sehen, aber ich würde ehrlich gesagt nicht eine Führungskultur der komplett der Esoterik überlassen. Da tun wir uns keinen Gefallen mit,
Nein,
sondern
nein.
mal genau hinschauen, wie arbeiten wir denn miteinander. Und das ist nicht esoterisch. Was raten Sie denn jemandem, der schon 13.000 Fortbildungen gemacht hat, aber immer noch Startschwierigkeiten hat? Oder
Ja.
muss man jetzt auch noch Facilitator sein als Vorgesetzte? Oder kann man auch einfach nur mal loslegen?
Also ich denke schon, dass man einfach loslegen kann, um Erfahrungen zu sammeln, weil Facilitation oder diese Methodik sind auch immer wieder iterative Schleifen. Und ich kann das gleich auch noch ein bisschen mehr ausführen. Es ist auch immer wichtig, das System, was man verändern will, muss man mitnehmen. Also ich habe ja von meinen ersten Fehlern am Anfang meiner Führungslaufbahn gesprochen, auf die Idee zu kommen, die Struktur einer Organisation sich mal eben auszudenken und zu sagen, okay, so ist eure neue Struktur. Das funktioniert nicht, sondern das ganze System muss mit in den Raum genommen werden. Es hilft nicht, nur die Leitungsebene mit irgendwelchen externen Beratern zusammen was ausdenken zu lassen und es auszurollen. Das funktioniert nicht. Also was wirklich ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist, das ganze System mit in den Raum nehmen und mitnehmen. Oder bei einer Behörde von 1800 Menschen ist es eben ein Querschnitt des Systems. Also das ist so dieses, wie ich das auch konkret umsetze im Alltag. Aber nochmal auf die Frage vorhin zurückzukommen. Ich habe auf der einen Seite natürlich verschiedene Methoden. Jeder kennt World Café, Open Space, Liberating Structures. Ne? Das sind ganz viele Toolboxes. Aber ich brauche auch die entsprechende Haltung und ich brauche das entsprechende Mindset, um das auch einzusetzen. Also ich muss überlegen, was tut dieser Gruppe an Menschen jetzt gut, was bringt sie gut weiter und dann überlegen, welches Tool. Nicht, ich plane jetzt einen Open Space und das funktioniert irgendwie, sondern man muss es wirklich so von der Grundhaltung, wie kann ich diesen Prozess gut unterstützen? Und was mir von Anfang an immer geholfen hat, ist, das System in den Raum zu holen. Mein Verlag hatte 70, 80 Mitarbeiter, meine Abteilung hatte, glaube ich, auch so 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also bis zu 100 Menschen in einen Raum zu holen. Wir haben dann eine große Halle gemietet oder hier die Kantine, bei uns passt auch 100 Menschen. Mit 100 Menschen in großen Räumen kann man noch gut arbeiten, aber bei 1800 Menschen ist das ein bisschen schwierig. Und deswegen gibt es auch Möglichkeiten, wie man einen solchen Blick ins System gestalten kann. Das eine ist zum Beispiel eine Resonanz- oder Pilotgruppe zu einer Fragestellung zu bilden. Das heißt, man nimmt Vertreterinnen und Vertreter horizontal aus allen Bereichen der Organisation und vertikal alle Hierarchieebenen. Das heißt, der Abteilungsleiter sitzt da auch dann mit der Referentin zusammen und der Verwaltungsmensch aus Abteilung 1 mit der Marktordnungsfrau aus Abteilung 5. Und diese Gruppen arbeiten gut mit 10, 15 Menschen. Also ich versuche dann immer einen guten Querschnitt des Systems zu bilden. Und mit einer solchen Pilotgruppe habe ich zum Beispiel die nächste Mitarbeiterbefragung, die in Kürze starten wird, entwickelt. Also, ne, wir haben mehrere Sitzungen gehabt, haben alle Blöcke durchgesprochen und das ganze System quasi saß mit am Tisch. Was ich auch als ganzes System hier in der BLE in den Blick nehme, sind die Führungskräfte. Und zwar nicht nur die Abteilungs- und Gruppenleitungen, die früher immer die Leitungsklausuren irgendwo extern gemacht haben, sondern zum Führungssystem der BLE gehören für mich auch die Referatsleitungen dazu. Das heißt, die Abteilungs-, die Gruppen- und die Referatsleitungen zusammen sind gut 100 Menschen. Das ist wieder so meine gute Größe. Und mit denen mache ich jetzt seit mittlerweile 3 Jahren, im September ist die nächste Runde, Großgruppenveranstaltungen. Das heißt, entweder rund 100 Leute bei uns hier in der Kantine. Oder ein halbes Jahr später mache ich auch noch mal digitale Zwischentreffen, weil ich habe ja auch die Außenstellenleiter aus Hamburg und München und Berlin Referatsleiter sitzen auch da und die kommen einmal im Jahr alle zusammen, 2 halbe Tage. Und das sind dann, bislang waren es extern moderierte Führungstreffen und jetzt das erste Mal ein auch mit einer Pilotgruppe aus dem System vorbereitetes selbst begleitetes Führungstreffen. Da bin ich schon ein bisschen aufgeregt, weil das sehr spannend wird. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall gut werden.
Wow. Ja, das ist, wenn ich jetzt mal versuche, eine Standortbestimmung zu machen, wo wir jetzt im Staat stehen. Der Staat ist natürlich heterogen, es gibt viele Menschen, aber wenn man eine Standortbestimmung macht, das, was sie machen, ist schon, also Step on the Moon, ja, das ist schon, also so in Reinform, wie ich es mir wirklich erträumen würde, weil ich glaube, auch der Output ist dann einfach ein ganz anderer. Wir sprechen ja auch viel von Krise im Staat und Verwaltung und so weiter. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber von der Standortbestimmung her, in der Tat, also für alle, die das irgendwie noch ein Geheimnis finden, Sie haben es ja auch ausgesprochen, tatsächlich werden Organisationsprozesse top-down gemacht. Ich bin ja schon froh, wenn irgendwie das Ganze aus dem Haus noch mitgedacht wird und nicht nur extern. Ich bin auch schon froh, wenn einigermaßen repräsentativ aus den Organigrammen dann die verschiedenen Ebenen mitgenommen werden. Dann kommt ja auch oft, ja, muss ich denn jetzt jeden mitnehmen? Nein, aber du brauchst jede Perspektive. Es geht nicht darum, und also jeden mitzunehmen. Und ich glaube, dieses jeden mitnehmen, da hatten wir es auch mit Katrin Hirseland dazu in ihrem Podcast, mit jedem mitnehmen, hat auch was Überwältigendes. Ne? Sie sind jetzt relativ geübt und leicht darin, große Prozesse zu steuern. Ne? Das sind ja, Sie nennen ja Zahlen von Menschen, da brauchen Sie schon sehr viel Rückgrat, Sie brauchen sehr viel gut gepackten Rucksack, um so eine Dynamik, 100 Menschen in ihrer Dynamik mit ihren Themen, die Sie da einbringen wollen, auch wirklich gut durchzubringen, auch mit Unterstützung. Also da muss man schon als Mensch wirklich stehen können. Und wir sind aber oft so ein bisschen, ja, das machen wir bilateral und das ja, und das geht einfach nicht. Wir müssen uns trauen, diesen Schritt zu machen und uns dieser Aufgabe zu stellen. Und sie tun das. Und sie haben dieses Rückgrat, sie haben diese Persönlichkeit und das finde ich so vorbildlich. Ich denke, das wird auch noch öfter jetzt gemacht werden. Ich bin so dankbar, dass Sie das heute erzählen. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Weil ich habe neulich das für den Fokus ein Interview gegeben. Vielleicht ist der dann auch schon raus, wenn wir hier sprechen. Und die haben mich ja, weil die ja das gar nicht verstanden haben, was ich meinte. Was meinen Sie denn damit? Wir müssen das anders organisieren. Habe ich gemeint, ja, wir müssen Prozesse, Gestaltungsprozesse, die sehr komplex sind, müssen wir anders gestalten. Und bis man dorthin kommt, wo Sie jetzt sind, das ist ein Weg. Aber wie kann man anfangen?
Ich wollte jetzt auch keinen falschen Eindruck entstehen lassen, dass das alles so easygoing läuft.
Nee.
Im letzten Jahr, nach der großen Führungsveranstaltung, hat sich kurze Zeit auch das Gefühl, oh Gott, das ist mir jetzt um die Ohren gefallen, weil es so viel, um die Ohren geflogen, weil es so viele Irritationen gab und es gab ein riesen Dokument, wo alle so ihre Bedenken geäußert haben. Also das Positive war immer, es ist gut, dass wir alle zusammenkommen, dass wir gemeinsam an unseren Themen arbeiten, aber das und das und das ging doch gar nicht. Und das ziehe ich mir natürlich immer erstmal an und denke, okay, was kann ich denn tun, damit Dinge noch besser, noch stimmiger werden? Mit der Entscheidung, dass ich jetzt sage, okay, wir moderieren das selber. Es gibt eine Pilotgruppe aus dem Führungssystem und wir machen Befragungen. Wir versuchen wirklich, was brauchen wir Ende September? An welchen Themen wollen wir arbeiten? Was bringt ihr ein? Wir machen das komplett intern. Aber so im ersten Moment nach dieser Runde und nach dem Feedback dachte ich, du lieber Himmel, Hilfe, funktioniert das? Also, Also das ist so wichtig, immer wieder aus Dingen, die nicht gut laufen, zu lernen und zu sagen, was können wir denn tun, damit es noch besser läuft? Also dieser Ansatz der, das finde ich ein schönes Wort, wertschätzenden Erkundung, erstmal zu fragen, was läuft denn gut? Was war denn gut? Und was können wir tun, damit etwas noch besser läuft? Das ist so eine schöne Grundhaltung, weil die Menschen fragen ja meistens, was ist schiefgegangen, was funktioniert nicht und so weiter. Und dann sitzen alle auch im Keller, sondern zu sagen, ja, aber es gibt doch gute Entwicklungen, gute Dinge. Und wenn ich mir das angucke, was muss ich denn tun, um Dinge auch noch zu verbessern. Und das ist eins von diesen vielen Tools, die ich eben auch nutze, um mit Konflikten und Widrigkeiten und Hindernissen umzugehen.
Zum Kleingedruckten dieser Arbeit gehört tatsächlich, wie Sie sagen, weil es so neu ist. Wenn man tatsächlich mal Raum öffnet, wir haben ja im Vorgespräch auch gesprochen, es geht um Raum öffnen, also dass die Leute wirklich einen Raum haben, überhaupt was zu sagen.
Genau,
Die
genau.
Gefahr besteht dann, das ist so ein bisschen wie wenn was verstopft ist irgendwo, dann kommt erstmal alles raus. Und zwar ungefiltert. Und
Ja.
das ist der Moment, wo wir aufgeben in
Ja.
unseren Systemen. Weil selbst wenn sich mal einer traut, zu sagen, okay, ich probiere das jetzt mal, deswegen ist schon gut, mal anfangen, aber bitte holt euch jemanden an die Seite, der was davon versteht, der auch für euch dann da ist, wenn ihr das
Ja.
probiert. Weil das ist überwältigend. Aber genau das ist der Kipppunkt. Da bitte nicht aufhören, sondern einfach weitermachen und dann den Prozess, wie Sie sagen, strukturieren. Ihr müsst nicht alles allein lösen, nur weil ihr diesen Reinigungseffekt herbeiführt, diese Katharsis, ja, das ist ja immer alles raus. Lest es mal nach, Katharsis. Aber ich rede auch immer mit den Zuhörern, nicht, dass sie sich jetzt wundern, ich meine jetzt nicht sie,
Alles gut, alles gut.
diese Katharsis, sondern holt euch wirklich Hilfe und schaut vor allen Dingen nach, was genau der nächste Schritt ist und dann organisiert den, so wie Sie das gerade erzählt haben, ne?
Aber was auch ganz wichtig ist, auch ich erzähle ja offen, dass auch ich mir persönlich Hilfe hole. Nach dieser Frage, können Sie
Okay.
sich vorstellen, Präsidentin zu werden, habe ich mir privat einen persönlichen Coach organisiert, mit der ich dann gearbeitet habe und die ich auch jetzt immer noch, wenn ich merke, oh, das ist ein Konflikt und wie gehe ich damit um mit schwierigen Personalkonstellationen, dann ist es wichtig auch zu sagen, ja, ich habe mir da auch Hilfe geholt, weil ich da Unterstützung brauchte. Also das ist mir ganz, ganz wichtig. Oder wir haben hier in der BLE eine ausgesprochen gute Sozialberatung, die für die Mitarbeiter da ist, die ich auch für Teamentwicklungen nutze. Und das ist sehr, sehr wertvoll und hilfreich, so jemanden an der Begleitung zu haben. Also zu sagen, ich kann das ganz alleine, ich brauche keine Hilfe, das stimmt nicht, das geht nicht.
Und Sozialberatungen sind dafür ausgebildet. Also ich habe selbst mal die eine in Anspruch nehmen müssen. Ich war wirklich total
Ja,
positiv
wir haben
überrascht. Die
tolle
sind dafür
Frauen, wir haben.
ausgebildet. Ja, Frauen oft, ja, das stimmt. Aber wir nutzen das gar nicht, weil ich denke, wenn ich mir so Organigramme anschaue, diese Art von Arbeit findet ja gar kein Plätzchen im Organigramm. Es gibt ja selten ein Referat oder eine Abteilung, die so heißt, leider. Aber da, das ist tatsächlich ein Anfang.
Ja, aber Sie haben ja auch mit Silke Tettmeier gesprochen und soviel ich weiß, haben die ja auch so Querschnittsmethodenteams, die andere Gruppen unterstützen. Und das finde ich, also diesen Austausch, also Sie hatten mit Katrin Hirseland gesprochen, mit Silke Tettmeier, das sind ja auch Frauen in meinem Netzwerk der Behördenleiterinnen. Also wir Frauen haben ein starkes Netzwerk gebildet, das fing irgendwann an nach einer Fortbildung bei der BAKÖV. Und ich finde es so großartig, dieses Netzwerk zu haben, auch hier gegenseitig sich um Hilfe zu bitten. Also ich komme dann, was weiß ich, war bei einer Führungsklausur einer anderen Behörde eingeladen, um zu erzählen, was ich so mache und sich da auszutauschen. Also ich finde diesen Austausch, wie andere es machen im Behördenumfeld, total inspirierend und auch ganz wichtig, dass man eben nicht das Gefühl hat, oh Gott, ich stehe hier ganz alleine mit meinen Herausforderungen, sondern auch zu sagen, wie macht ihr das denn? Welche Lösungen habt ihr? Wie können wir voneinander lernen?
Ja, diese kollegiale Fallberatung. Ich habe auch das
Ja,
Gefühl,
zum
das wird
Beispiel.
immer mehr. Also wenn ich zum Beispiel so große Prozesse steuere, ich war jetzt bei der Staatsanwaltschaft in Berlin oder so, dann hole ich, dann versuche ich auch tatsächlich in den verschiedenen Strukturen Menschen zu finden, die dann sich gegenseitig unterstützen, weil man das gar nicht alles selber machen kann. Und zu dem Thema Coach fand ich auch ganz interessant, warum sie sich einen Coach geholt haben. Weil tatsächlich, also Das weiß ich jetzt, dass viele Führungskräfte-Coaches haben, aber oft mit der Intention, ne, wie kann ich sichtbarer werden, wie kann ich Karriere machen und so weiter, ist nicht verwerflich. Also ist völlig in Ordnung, habe ich auch schon ausprobiert, aber mit der Intention reinzugehen, wie kann ich da einen positiven Impact aufs System haben? Und ich will nicht sagen, dass sich das ausschließt, aber hat doch noch mal was anderes, ja, und das hat mir gerade sehr imponiert.
Natürlich stellt sich dann auch die Frage, wie kann ich denn diese tolle, bunte, vielfältige Behörde BLE auch nach außen hin gut repräsentieren und wie kann ich die BLE mit ihren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in eine gute Zukunft führen. Also das ist ja auch meine Intention und wichtig ist, dass die Aufgabe einer guten Führungskraft ja ist, ein Umfeld zu schaffen, in dem Menschen eine gute Arbeit machen können. Und es geht ja darum, den Menschen zu ermöglichen, besser zu werden und wirksamer zu werden, ne? Also das ist ja letztlich eine Dienstleistung und eine dienende Aufgabe, als Führungskraft für solch eine Organisation verantwortlich zu sein. Ne? Also es geht ja dabei nicht um mich, sondern es geht darum, Gelegenheiten zu schaffen. Und wenn es dann Prozesse gibt, die dann von alleine laufen und ich gar nicht mehr gebraucht werde, ist das großartig.
Das ist die Haltung, von der wir sprachen. Also wirklich diese dienende Haltung. Jetzt, wenn wir uns vorstellen, dass mehr Menschen, so wie Sie, diese dienende Haltung einnehmen, und es ist wirklich gar kein Urteil darüber, dass andere das nicht machen, aber man kann von so einem System auch schnell in der Dynamik verschluckt werden. Und es braucht wirklich sehr, sehr viel persönlichen Einsatz und Engagement, diese dienende Haltung, die ich im Staat überall sehe. Und ich behaupte einfach mal, dass wirklich jeder mit dieser Haltung auch ins System kommt. Aber Systeme haben ihr Eigenleben. Und diese Haltung zu bewahren, auch dann, wenn Systeme vielleicht einen auf eine andere Fährte führen und man Konkurrenzkämpfe hat und Durchsetzungsprobleme, dass man dann nicht verfällt und sagt, nein, ich bleibe bei dieser Haltung. Was glauben Sie denn, was passieren würde, wenn mehr Menschen
Ja.
bewusst diese Haltung einnehmen?
Also ich glaube, dass die Menschen in ihrem Miteinander total davon profitieren würden. Also es würde ein anderes Miteinander geben. Und ich habe ein Beispiel, weil ich lasse mich ja immer von Menschen, von Denkschulen inspirieren. Und ich habe gesehen, dass sie auch mit Bodo Jansen gesprochen haben. Also ich bewundere ihn. Ich habe die Stille Revolution gesehen. Ich habe die Stille Revolution und andere solcher Ansätze auch für so einen Workshop mit Führungskräften genutzt, habe denen das gezeigt und die Reaktion war dann, ach, das ist ja ganz schön, aber bei uns geht das nicht. Und ich habe mit Begeisterung Die neue Führung gelesen, das Buch von ihm. Und das hat mich sehr inspiriert und solche Inspirationen gebe ich auch in meine Führungsklausuren rein. Also ich habe so eine interne Wiki-Seite, wo ich alles, was ich zum Thema Führung und Methoden finde, auch für alle Führungskräfte lesbar einstelle. Hier, ich habe wieder einen tollen Artikel gefunden. Guckt euch das mal an, ganz spannend. Also so als Inspirationshäppchen. Das können Sie nutzen oder auch nicht, aber ich stelle es zur Verfügung. Und eine ganz spannende These, die Bodo Jansen in diesem Buch ausgeführt hat, ist, ob Unternehmen oder Organisationen wie die BLE in ihrem Handeln und Wirken auch Mittel zum Zweck sein können, um Menschen zu stärken. Und so diese Frage, ist die BLE ein Ort, an dem Menschen auch gestärkt werden können? Und er hat einen Satz, den habe ich dann auch zitiert und habe gefragt, was sagt ihr dazu? Dieser Satz, ich bin als Führungskraft nicht verantwortlich dafür, dass es meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut geht. Zufriedenheit kann kein Führungsziel sein. Es geht nicht um zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern das Ziel der Führung müssen starke, selbstbewusste, begeisterte und resiliente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein. Also wie schaffe ich es, die BLE-Mitarbeiter selbstbewusst, begeistert, resilient und stark zu machen. Und das hat total resoniert, das fand ich ganz, ganz toll. Und wenn, dann toppt Jansen das auch noch und sagt, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es schaffen, auch die Herausforderungen und Widrigkeiten in einer Organisation, also wir haben Personalkürzungen, also Budgetkürzungen, also es ist wirklich sehr, sehr herausfordernd im Moment. Und wenn solche Herausforderungen als Möglichkeit erkannt werden, dass Menschen sich weiterentwickeln, dass sie sich sehr bewusst dafür entscheiden, trotz dieser Herausforderungen und Widrigkeiten aktiv und engagiert dabei zu sein und eben nicht in die innere Kündigung zu gehen. Dann ist das toll und deswegen kann ich das nur unterschreiben, wenn Ziel von Führung sein muss, Menschen von einer Abhängigkeit, wo auch immer, in die Eigenverantwortung zu führen. Und im Facilitation gibt es diese Aussage, letztlich ist auf jedem Stuhl eine Führungskraft und wenn es auch nur um die Selbstführung geht. Also es ist so eine ganz andere Haltung zum Thema Führung und wichtig ist, dass man dann den Menschen auch sagen muss, dazu gehört auch Selbsterkenntnis und zu jeder Veränderung gehört auch immer Selbstveränderung. Und dazu müssen Menschen bereit sein. Das kann ich nicht bewirken, sondern die Bereitschaft muss dann auch da sein. Und das fand ich toll. Wenn man sich mal vorstellt, so dieses Imagine, solche Strömungen auch in Verwaltung zu haben, könnte ganz viel passieren.
Ja, wir haben ja diese Strömung in Verwaltung. Das ist der Grund, warum ich so unermüdlich Interviews gebe, Podcasts mache, Festivals organisiere, weil ich die sichtbar machen möchte. Und dann fragt man mich oft, ja, was ist denn da die Vision? Können wir denn nicht alle dazu beitragen? Können wir nicht eine PowerPoint dazu machen? Können wir denn nicht alle reinarbeiten? Können wir denn nicht? Nein, das können wir nicht und das werde ich auch nicht tun. Ich werde es euch nicht so einfach machen. Ich glaube, das Bild entsteht erst, wenn man sich zugehörig fühlt. Es ist ein Gefühl. Und nur weil man es nicht sehen kann, ein Gefühl, das heißt es nicht, dass es nicht da ist. Man kann ja auch Dinge riechen, die man nicht sieht. Es gibt Elektrizität, die unsichtbar ist, aber man sieht trotzdem, dass die Lampe glüht. Ich glaube, wir dürfen uns darauf verlassen, dass diese Zugehörigkeit und dass wir uns gegenseitig zugehörig fühlen, dass das ein Gradmesser dafür ist, dass es funktioniert. Und ich wünsche mir, dass Menschen sich in diesem Staat auch der Verwaltung zugehörig fühlen und nicht einfach uns als Gegner sehen, sondern eben als Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Ja, in der Herausforderung des Lebens, was auch immer sie tun mit dem Staat oder wo auch immer sie Berührung haben, weil ich glaube, da wird ein ganz anderer Staat herauskommen, wenn wir so arbeiten und leben. Und wir zum Beispiel, wir hatten jetzt ein kurzes Vorgespräch, wir haben uns vor einem halben Jahr auf LinkedIn gesehen und wir können jetzt hier locker eine halbe Stunde, eine Stunde, wir können, glaube ich, auch ganze Tage miteinander verbringen, weil dieses Zugehörigkeitsgefühl da ist, vertraut wirklich diesem Gefühl, wenn ihr merkt, das passt einfach. Das passt.
Also ich spreche ja auch Menschen aus der Verwaltung an, wenn ich zum Beispiel solche Podcasts höre. Es gibt ja noch den anderen Podcast Proud to be the Public Sector. Da habe ich das Gespräch mit Wolfgang Amicke, nee, Hermann Amicke gehört, der beim BMUKN war und jetzt in einer Agentur quasi Zeit verbringt. Und den habe ich auch einfach angeschrieben und wir haben eine lange Videokonferenz gemacht. Also dieser Austausch mit like-minded People ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Hermann war bei meinem ersten Festival und ich merke, dass diese Menschen, die sich so verbunden fühlen, dass da ist ja schon diese Bewegung da. Es ist ja schon sichtbar. Das ist etwas, was ich sehr positiv empfinde. Was macht Ihnen denn Hoffnung für unseren Staat, für unsere Gesellschaft? Weil viele sind jetzt sehr dystopisch unterwegs.
Also Hoffnung macht mir in der Tat unter anderem die Modernisierungsagenda des Bundesministeriums für Digitalisierung und Staatsmodernisierung, die ich sehr aufmerksam gelesen habe, aus der ich auch vielfältig zitiere, also nicht nur zum Thema Digitalisierung oder Bürokratieabbau, sondern ich habe mir auch sehr aufmerksam das Kapitel über Personal und Führung angeschaut und habe gelesen, dass die Bundesregierung ihr Personalmanagement zum Erreichen der ganzen Ziele, die hier an der Agenda beschrieben werden, noch zukunftsfähiger, moderner und serviceorientierter ausrichten möchte. Und besonders gefreut, weil ich mich damit auch persönlich bestätigt gefühlt habe, hat mich der Satz, dass Führungskräfte befähigt werden sollen, eine moderne Führungs- und Fehlerkultur vorzuleben, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirksam zu führen und Veränderungen ressortübergreifend zu gestalten. Weil dieses ressortübergreifend ist ja auch noch eine Herausforderung. Man mag es ja kaum glauben, aber auch das ist ja ziemlich anstrengend, zu einem verbindenden Thema dann auch wirklich die Ressorts zusammenzubringen. Deswegen habe ich das auch zitiert und habe gesagt, ja, da fühle ich mich bestätigt, da denke ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Was man aber auch dazu sagen muss, das Ganze braucht Zeit, das Ganze braucht Geduld, denn Veränderung verlangt Menschen immer auch einiges ab. Also Veränderung bedeutet auch immer Selbstveränderung und Menschen möchten halt ungern ihre gewohnten Bahnen und Strukturen verlieren. Stichwort Haus der vier Zimmer. Und da ist es dann wirklich wichtig, als Führungskraft den Raum zu halten und auch zu sagen, ja, ich weiß, das ist anstrengend. Ja, das ist nicht schön. Ich finde das auch nicht schön. Also wir haben jetzt durch diese ganzen Personal- und Stellenkürzungen wirklich dreistellige Zahlen an Menschen, denen ich allen sagen muss, ihre befristete Stelle wird nicht verlängert. Ne? Also die gehen dann wirklich in größeren Gruppen. Und ich habe ein Format eingeführt, Play in Zeit. Also wir haben ein Videokonferenzsystem, wo ich bis zu 1000 Leute zuschalten kann. Da waren dann, ich glaube, 800 dabei und habe dann eine Stunde lang mit meiner inneren Kommunikation Stelle Fragt die Präsidentin gemacht. Fragt alles, was ihr fragen wollt. Und es waren so viele Fragen, dass ich das Ganze eine Stunde lang gemacht habe und dann 3 Wochen später die restlichen Fragen nochmal in einer Stunde. Also mir ist es wichtig, einfach da zu sein, präsent zu sein und zu sagen, das und das und das ist Fakt, daran kann ich nichts ändern. Aber wir müssen gucken, dass wir das so gut wie möglich gestalten. Und ich habe da wirklich auch mich um die unbequemen Fragen nicht herumgedrückt, sondern habe einfach versucht, persönlich Rede und Antwort zu stehen.
Ja, vielen Dank für dieses sehr plastische Beispiel von Hoffnung. Ja, dass man nicht einfach so ganz abstrakt, sondern wirklich ganz konkret, wo Sie Ihre Hoffnung drauf legen, dass Sie sich da bestätigt fühlen und wie Sie das auch selber umsetzen. Großartig. Ich glaube auch, dass es in die richtige Richtung geht. Wir müssen nur geduldig sein und jeder seinen Beitrag leisten.
Genau. Und die Vernetzung ist wichtig und das darüber reden ist wichtig. Von daher hat es mich sehr gefreut, dass wir hier die Gelegenheit hatten, dass ich das einfach mal erzählen durfte. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne und ich hoffe, dass noch viele zuhören und Sie dann anschreiben und sich von Ihnen Tipps holen und dass Sie noch in viele Podcasts eingeladen werden. Ich glaube, es gibt inzwischen so viele Podcasts über Verwaltung. Das freut mich auch, weil als ich anfing, war ich so fast die Einzige, die keinen Fachpodcast gemacht hat. Vielen Dank für das Gespräch und ich
Sehr
wünsche
gerne.
sehr viel Erfolg bei der Veranstaltung. Ich drücke die Daumen, aber ich bin sicher, sie wird großartig. Und das war es bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's start. Viel Spaß bei der Umsetzung.